Subkutan Podcast. Kultur zum Mitnehmen. Radio Bern, Rabe.
Was, Rabe? Das Kulturradio von Bern. 95,6.
Subkutan Talk.
Herzlich willkommen bei Subkutan Talk auf Radio Bern Rabe, heute am 3. Mai. Schön, hört ihr zu. Subkutan Talk ist die Gesprächssendung der Kulturredaktion auf Radio Bern Rabe. Wir begreifen Kultur nicht nur als das, was im Theater und im Museum passiert. Uns liegt es auch am Herzen, genauso über Alltagskultur und Gesellschaft nachzudenken. In diesem Sinne geht es heute um ein Thema, um eine Tatsache, die uns alle irgendwann mal betreffen wird. Heute geht es um den Tod. Wir fragen uns, was vermag Sprache zu leisten, wenn es um Sterben geht? Wie viel Emotion darf da zum Beispiel dabei sein? Inwiefern ist Sterben eine öffentliche Angelegenheit? Und ist Tod ein Tabuthema? Mit Nele Jahnke am runden Tisch sitzen dazu zwei Studiogäste. Es sind zwei Menschen, die es gewohnt sind, über den Tod zu sprechen. Rolf Gieger arbeitet beim Bestattungs- und Friedhofsamt der Stadt Zürich. Er befasst sich ganz praktisch mit den Abläufen nach dem Tod eines Menschen. Andrea Weber schließt gerade ihr Studium in deutscher Sprache und Literatur sowie in allgemeiner Geschichte an der Uni Zürich ab. Sie hat ihre Masterarbeit geschrieben zu dem Thema, wie sich das Sprechen über Sterbehilfe in Schweizer Medien rund um Exit und Dignitas seit 1998 verändert hat.
Subkutan. Kultur, wo unter die Haut geht.
Culture that gets under your skin.
Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, herzlich willkommen bei Subkutan Talk auf Radio Bern Rabe. Heute reden wir über Tod. Sowohl über die praktische Seite des Todes als auch über die sprachliche Seite. Liebe Andrea Weber, wie haben denn Ihre Freunde darauf reagiert, dass Sie die Masterarbeit über die Sterbehilfe geschrieben haben?
Die waren zuerst erstaunt. Aber als ich dann gesagt habe, dass das ein aktuelles Thema ist, politische Debatte, haben alle gefunden, ah ja, stimmt, es ist interessant, etwas darüber zu hören und das zu erforschen.
Herr Rolf Gieger, Sie arbeiten ja, wie bereits erwähnt, im Bestattungs- und Friedhofsamt, wo es ja viele Särge gibt. Haben Sie denn schon Ihren eigenen Sarg ausgesucht?
Jawohl, das habe ich. Ich nehme den Sarg, den der Einwohner der Stadt zu gut hat, weil ich für meine eigene, oder mein eigenes Ableben das Einfachste vom Einfachen will. Das, was mir überkommt, das gefällt mir, da fühle ich mich wohl.
Jetzt erstmal komme ich zurück auf Frau Andrea Weber im ersten Teil, oder jetzt möchte ich einmal kurz genauer auf Ihre Masterarbeit eingehen, bevor wir nochmal über die eher praktischere Seite des Themas Tod reden und dann am Ende etwas mehr über die öffentliche Sprache oder Öffentlichkeit zum Thema Tod zu kommen. Also Frau Andrea Weber, ist denn Sterbehilfe heutzutage noch ein Tabuthema?
Nein, ich würde sagen nicht, aber es ist ein schwieriges Thema. Weil verschiedene Parteien verschiedene Meinungen haben und eigentlich immer noch Sterbehilfe auch in der Schweiz nicht unbedingt so akzeptiert ist überall. Wobei in der Bevölkerung ist eigentlich eine grosse Akzeptanz da. Dennoch wird es immer wieder polemisiert und popularisiert von gewissen Parteien.
Das heißt, es ist vor allen Dingen auf einer politischen Ebene ein schwieriges Thema.
Ja, aber auch eigentlich Sterbehilfe nimmt so viele Bereiche ein. Es ist auch auf der medizinethischen Seite ein schwieriges Thema, ob ein Arzt überhaupt darf Beihilfe zum Suizid leisten oder nicht.
Und Sie haben ja in Ihrer Masterarbeit auch über die Veränderung des Sprechens über Sterbehilfe in den Schweizer Medien geschrieben. Wie ist denn vor 15 Jahren die öffentliche Wahrnehmung zu dem Thema gewesen?
Das ist jetzt schwierig zu beantworten. Weil, ich denke, es hat sich einfach sprachlich mehr Begrifflichkeit untersucht, wie sich die verändert hat und nicht unbedingt die Wahrnehmung, wobei das spielt ja zusammen. Aber ich könnte jetzt sagen, dass in der Begrifflichkeit sich sehr viel geändert hat oder die Leute auch am Aushandeln sind, welche Wörter wir dürfen, um Sterbehilfe zu bezeichnen. Zum Beispiel Sterbebegleitung wird oft verwendet. Und genau bei Sterbebegleitung, das Wort ist eigentlich doppelt besetzt, wie das ist vorher auch schon, oder wird jetzt auch, wenn ein Pfarrer jemand in den Tod begleitet, benutzt. Oder von der Palliativmedizin. Und da gibt es so Kämpfe und Bedeutung, wer jetzt das Wort pachten darf.
Ich komme gleich darauf nochmal zurück, auf auch die Frage, wie man sich über eine linguistische Ebene diesem Thema nähert. Einmal an Sie, Rolf Giger, wissen Sie, woran die Personen, die Sie abholen, gestorben sind? Wissen Sie ob, zum Beispiel, ob Sie Sterbehilfe in Anspruch genommen haben?
Das ist oft so, weil die Sterbehilfe an und für sich ist ein Suizid und ist durch das bei uns in der Stadt Zürich ein außergewöhnlicher Todesfall und wird natürlich dann über Polizei und Rechtsmedizin, Staatsanwaltschaft, wird das dann, wird der Todesfall abgeklärt. Und durch das weiss ich dann natürlich, dass Exit war, ja.
In der Stadt Zürich ist es ja so, dass die Personen, die hier sterben, umsonst einen Sarg von der Stadt bekommen. Das bekommen alle?
Das bekommen alle. Das kommen alle Einwohner der Stadt Zürich über. Das hat man zu gut. Und das ist etwas, das in die Dienstleistung gehört von der Stadt Zürich. Und wenn ich heimgehe, dann erzählen mir die Angehörigen manchmal, was die verstorbene Person gehabt hat. Und wenn ich in ein Altersheim komme, in ein Pflegeheim oder in ein Spital, dann erfahre ich sehr wenig Hintergrundwissen.
Ja. Ich komme jetzt noch einmal auf Sie zurück, Frau Andrea Weber. Nochmal zu Ihrer Masterarbeit auch. Wie würden Sie sagen, wie nähert man sich oder wie haben Sie sich dem Thema Sterben und Sterbehilfe auf der linguistischen Ebene genähert?
Ja, ich habe zuerst einfach mal Artikel zusammengesammelt aus dem Tagesanzeiger und der NZZ, weil ich wollte die mediale Öffentlichkeit untersuchen. Und habe immer geschaut, dass entweder über Exit oder Dignitas etwas in dem Artikel steht. Und dann habe ich die Artikel ausgewertet und zwar sehr an der Oberfläche. Ich habe eigentlich noch keine These gehabt. Ich habe einfach mal geschaut, welche Wörter am häufigsten vorkommen. Und so bin ich dann weiter vorgegangen.
Können Sie einmal ganz kurz für die Hörer, die vielleicht sich noch nicht so viel mit dem Thema befasst haben, in zwei Sätzen zusammenfassen, was Exit und Dignitas sind?
Also Exit und Dignitas sind beides Sterbehilfeorganisationen. Exit gibt es seit 1982 und Dignitas seit 1998. Und eigentlich bietet die Dienstleistung an, Leute zu helfen beim Sterben, aber auch sie bietet an, Patientenverfügungen auszufüllen und eigentlich alles, was so mit der letzten Lebensphase zu tun hat.
Mhm. Genau. Und bei Ihrer Untersuchung geht es dann vor allem auch darum, wie Sie das Beispiel gemacht haben mit dem Sterbebegleiter, wie weit spiegelt sich in der Sprache ein verändertes Verhältnis zu diesem Thema wider? Könnte
genau,
man das so sagen?
Ja, genau. Und mir ist jetzt doch noch mal etwas zu der Wahrnehmung in den Sinn gekommen. Natürlich hat sich die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit einfach die Aufmerksamkeit vergrößert, weil eben 1998 ist Dignitas gegründet worden und Dignitas ist ja dann sehr bald in vielen Skandalen verwickelt gewesen. Und hat so natürlich auch größere mediale Aufmerksamkeit bekommen und damit auch das Thema Sterbehilfe.
Die Skandale waren welcher Natur? Und
also einerseits tut Dignitas auch Ausländer in den Tod begleiten, die keinen Wohnsitz in der Schweiz haben. Das macht Exit nicht. Und durch das ist dann der Begriff Sterbetourismus aufgekommen. Das ist ein Neologismus, wo in der Schweiz eigentlich sozusagen entworfen worden ist. Und das war immer in der Öffentlichkeit gewesen. Dann sind einmal Urnen von Dignitas im See aufgetaucht. Und auch, dass Dignitas in Wohnungen in verschiedenen Zürcher Gemeinden Leute in den Tod begleitet, ist nicht sehr gut aufgenommen worden.
Herr Rolf Giger, gibt es bei Ihnen auch Urnen oder nur Särge, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema Urnen waren?
Nein, die Stadt Zürich bietet natürlich den Einwohnern der Stadt auch die Urnen an. Es gibt kostenlose Urnen und es gibt kostenpflichtige Urnen. Das ist dann wieder Sache der Angehörigen, der Hinterbliebenen, was sie da auslesen.
Und wenn ich jetzt hier in diesem Moment sterben würde, was würde mit mir dann passieren? Was ist der Vorgang?
Also zuerst würde man auf jeden Fall die Sanität holen lassen, weil wir alle, die da sind, den Tod sicher nicht dürfen feststellen. Das muss ein Arzt machen. Wenn die Sanität feststellt, dass das ein Tod eintreten ist, lässt man einen Notfallarzt noch kommen, der das auch bestätigen kann. Bei uns ist es die Rechtsmedizin, die kommt. Dann kommt natürlich die Polizei, die Staatsanwaltschaft. Und wenn dann alles abgewickelt ist und alles geklärt ist und abgemacht ist, dann entweder bringen wir ihren Körper, wenn jetzt das so wäre, ins Institut für Rechtsmedizin zu weiteren Untersuchungen und Abklärungen. Und wenn die Staatsanwaltschaft und die Rechtsmedizin ihren Körper freigibt, dann würden wir jetzt den Körper mitnehmen, würden ihn nachher im Seelfeld-Friedhof einbetten und würden nachher sie dort lassen, bis wir weitere Angaben und Meldungen bekommen von den Angehörigen, was wir jetzt mit ihnen weiter machen sollen.
Also bestimmen meine Verwandten, wenn ich nicht festgelegt habe, wie ich begraben werde oder ob ich verbrannt werde?
Ja, das tun grundsätzlich die Angehörigen entscheiden. Das ist auch oft etwas ganz Schwieriges. Darum empfehle ich eigentlich allen Menschen, sich einmal mit dem Tod auseinanderzusetzen, Wünsche zu äußern. Weil für ein Verstorbenes Wünsche können zu erfüllen, ist viel, viel einfacher, als wenn man Entscheidungen treffen muss, wo man einfach nicht sicher ist, habe ich es jetzt echt recht gemacht oder nicht.
Andrea Weber, haben Sie schon darüber nachgedacht, wo und wie Sie begraben werden möchten oder ob lieber verbrannt?
Ja, da habe ich mir tatsächlich schon Gedanken gemacht. Ich denke jetzt mal in Zürich auf dem Friedhof dort beim Jütliberg, weil dort sind eigentlich ja, viele von meinen Verwandten begraben. Ja, ob jetzt verbrannt oder im Sarg. Ich finde eigentlich, beides hat seine schönen Seiten. Wenn man im Sarg ist und irgendwann von den Würmern und weiss ich was wieder zu Erde gemacht wird, ist ja auch ganz okay. Und in der Urne auch.
Und Herr Rolf Giger, wie weit spielt meine Herkunft oder Religion bei meiner Bestattung eine Rolle? Oder welche Erfindung gibt es vielleicht, die reagieren auf religiöse Gesetze? Also religiöse Vorstellungen, sagen wir mal so.
Ja, also das ist ganz klar. Wir selber sind religionsneutral, würde ich jetzt sagen. Bei uns haben alle Religionen Platz. Es gibt die jüdische Religion, es gibt die hinduistische Religionen, es gibt die muslimische Religionen. Da spielen zum Teil rituelle Wäschungen eine ganz wichtige, zentrale Rolle. Und das ist aber etwas, was dann die Religionsgemeinde oft selber macht. Wir tun die verstorbene Person oder den Körper der verstorbenen Person überführen an einen Ort, in einen Friedhof, wo zum Beispiel eine muslimische rituelle Wäschung stattfinden kann. Oder wir gehen in einen jüdischen Friedhof mit jemandem, der jüdischen Glaubens ist, wo dann auch eine religiöse Wäschung stattfindet, wo wir eigentlich den Körper in den Sarg bitten und nachher den Sarg abgeben im Friedhof und dann übernimmt das nachher die Religionsgemeinschaft, die für das auch bestimmte Leute ausgelesen hat, um dann diese Wäschung zu machen.
Und wie wird man eigentlich Bestattungsbeamter? Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen?
Da ich eher so der Mensch bin, der zwei linke Hände hat, habe ich eigentlich gemerkt, dass ich eher mir einen Dienst am Mensch wünschte, den ich könnte machen. Und dann musste ich einmal technisch in einem Altersheim arbeiten. Und dann kam so ein schwarzes Auto gekommen, und dann habe ich alle Mut, den ich hatte, zusammengenommen und dachte, jetzt frage ich mal die Männer, was sie machen, ob ich da mal schauen durfte, weil mich das interessiert. Ich habe mich ein bisschen geschämt auch. Ich habe aber alle Mut zusammengenommen und habe dann zwei tolle Männer gefunden, die mir das erklärt haben, die gesagt haben, komm mal mit schauen. Und dort hat eigentlich mein Weg zum Bestatter dann angefangen.
Und was mögen Sie an Ihrer Arbeit? Das ist jetzt ja nicht die gewöhnlichste Arbeit für jemanden.
Ich mag an meiner Arbeit eigentlich die Tiefgründigkeit. Ich mag an meiner Arbeit die Herzlichkeit, die wir oft überkommen von den Angehörigen, die wir aber auch dürfen den Angehörigen geben. Ich schätze auch die Arbeit, die ich am Verstorbenen noch geben darf, obwohl das Verstorbene ja nicht mehr Danke sagen kann. Ich schätze an meiner Arbeit auch sehr, dass ich die Gelegenheit habe, Menschen, die in einer ganz schweren Krise sind, allenfalls können, mit meiner Arbeit, mit ihnen zusammen, einen guten Weg in die Ruhe zu finden, wo sie sowieso gehen müssen. Die Trauerarbeit ist wichtig und wenn man dort kann, ihnen helfen kann, einen guten Start in die Trauerarbeit zu machen, indem sie Vertrauen haben zu uns, wenn wir einen Vater, einen Sohn, eine Tochter, einen Grosspapi mitnehmen müssen, dann denke ich, ist meine Arbeit sehr erfüllsam für mich und auch mein Herz.
Frau Andrea Weber, ist dann Trauerarbeit auch in den Debatten um Sterbehilfe ein Thema oder sind es meistens eher moralische, ethische Debatten?
Es ist eher moralisch-ethisch. Ich habe entdeckt, dass jetzt in den Artikeln, die ich untersucht habe, Emotionen praktisch nicht in der Sprache vorkommen. Es ist alles sehr nüchtern beschrieben. Aber natürlich wäre das ein grosser Teil eben für die Angehörigen, ist ja wahrscheinlich umso schwieriger, wenn jemand plötzlich sterben will und dann durch Suizid sich das Leben nimmt. Aber das kommt in den Artikeln, wird das nicht behandelt.
Haben Sie denn das Gefühl, man sollte mehr über die emotionale Seite des Todes reden? Kann man darüber reden?
Ja, ich finde, man sollte mehr darüber reden. Ob es jetzt Platz hat in politischen Debatten, ist eine andere Frage. Aber sicher, man sollte auch der Emotionalität Raum geben. Genau, auch in der Öffentlichkeit.
Was ist Ihr Gefühl, Herr Rolf Gieger? Sollte man der Emotionalität auch in den politischen Debatten und in der medialen Debatte darüber mehr Raum geben?
Ich denke, das sollte man unbedingt, weil dann würde man auch alles ganz anders anschauen. Alles dort, wo Gefühle außerhalb sind, ist es so sachlich, so emotionslos. Und ich kann Ihnen sagen, als Bestatter komme ich tagtäglich in Schicksal. Und die Schicksale sind immer wieder anders. Und da glaube ich, da braucht es einfach auch ganz viel Verständnis, auch Feingefühl und nicht einfach abhandelnde Worte über Tod oder nicht dürfen sterben oder dürfen sterben. Sondern da müsste man vielleicht auch den Mut einmal aufnehmen und sich mit den Menschen, die in dieser Notlage sind, die Kraft nicht mehr haben zum Leben, sich vielleicht noch auseinandersetzen können. Für mich in meiner Laufbahn als Bestatter ist der Suizid zu einem Persönlichkeitsentscheid geworden, den ich respektiere, den ich achte, auch dem Menschen gegenüber. Für die Angehörigen ist er oft natürlich mit Schuldgefühl verbunden. Und hat auch etwas Verachtendes von nicht stark sein können. Und das finde ich schade, weil ich finde es wertvoll, wenn man auch so einem schwierigen Thema einfach vielleicht ein bisschen Wertschätzung und Gefühl könnte mitgeben.
Also dass man auch sozusagen die Seite des Suizides sieht, dass es eine willentliche, starke Entscheidung sein kann und nicht nur eine Aufgabe, also nicht nur ein Aufgeben von Leben.
Ja. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig, weil ich sehe vielfach auch, warum das ein Mensch nicht mehr hat mögen leben. Und der Suizid ist ja grundsätzlich auch von den Religionen her zum Teil sehr verachtend. Es hat mit nicht kraftvoll oder nicht Stärke fürs Leben zu tun. Und wenn ich jemanden habe, der einen Suizid gemacht hat, und er hat jetzt das mit einer Waffe gemacht, er hat vielleicht schwerste Verletzungen, dann versuche ich mit meiner Art, die Verletzungen zu behandeln und auch dem Verstorbenen wieder eine gewisse Würde zurückzugeben, auch wenn er jetzt den Entscheid darauf hat, sich das Leben zu nehmen. Und ich habe festgestellt, dass der Entscheid ist, der kann im Affekt passieren und der Entscheid kann ganz klar über Wochen und sogar vielleicht Monate geplant werden, bis man es macht.
Ich möchte jetzt noch mal ein bisschen weg von dem reinen Suizid und Thema, sondern nochmal über Tod. Es gibt ja viele Arten und Alter und Formen zu sterben. Haben Sie das Gefühl, es gibt in der Schweiz einen Diskurs in der Öffentlichkeit über Tod? Da können sowohl Sie, Frau Weber, als auch Sie, Herr Giga, darauf antworten. Das ist eine Frage für die ganze Runde.
Ja, es ist halt wirklich ein sehr vielfältiger Diskurs, weil wenn jetzt in den Medien über Krieg, Terrorismus, Sterbehilfe und was auch immer gesprochen wird, wird das mit verschiedenen Worten da, aber es wird darüber gesprochen.
Was ist Ihr Eindruck, Herr Giga?
Also für mich ist es klar, man sagt immer, der Tod ist ein Tabu, das ist er in den Medien sicher nicht, aber was in den Medien ist, es ist immer die schrecklichste Form des Todes, die schrecklichsten Bilder. Gerade gestern hat man gesehen, wie ein Flugzeug abstürzt. Man weiss, dort drin sind Menschen, die sind ums Leben gekommen. Es ist immer die schreckliche Form. Es gibt aber auch noch die Form, die auf einem natürlichen Weg geht, wo man eigentlich könnte auch vorgängig darüber reden. Und das Tabu ist nicht in der Gesellschaft und in den Medien, sondern es ist bei einem selber, es ist bei der Familie, beim Freundes- und Bekanntenkreis. Dort redet man nicht drüber. Und dort wäre es eigentlich am allerwichtigsten. Die Bilder, die wir zum Teil sehen, denke ich, könnten manchmal einfach auch überflutend wirken, dass man einfach nicht mehr mag vom Tod hören, weil man tagtäglich eigentlich in den Zeitungen, Fernsehen und so den Tod sieht in allen Varianten.
Aber man sieht ja eher weniger, nennen wir es mal, eine schöne Form zu sterben, sondern, wie Sie ja gerade gesagt haben, man sieht in der Regel irgendwie im Bezug zu Krieg oder Flugzeugabstürzen, das heißt oft auch Schicksale aus der nicht vorbereiteten Todes und seltener eine Form, dass man sagt, Tod kann auch ein Moment sein, wo etwas ganz klar hier vielleicht endet und wir als Mensch ja unwissend sind. Aber ist das vielleicht auch ein Problem oder etwas, was den Diskurs verändern könnte, wenn man sagt, es gibt, lass uns beleuchten, wie unterschiedlich Tod sein kann und wie man unterschiedlich sterben kann?
Das könnte schon den Diskurs verändern. Aber ich glaube eben öffentlicher Diskurs, der spielt halt in den Medien sich ab. Und die persönlichen Beziehungen und das spielt sich nicht dort ab. Da hat man entweder die Religion dafür oder eben die Familie. Da gibt es ganz andere Zugänge. Und ich meine, wir finden eigentlich alle Worte zu Tod. Und Tod prägt auch unsere ganze Sprache. Also es gibt ja zig Metaphern, wo um Tod gehen oder Wörter wie irgendwie Tod traurig, Tod krank, ein Sterbenswörtchen. Also das prägt sowieso.
Aber trotzdem, ich würde ja behaupten, das ist eine Frage, die geht auch an Sie beide, dass in dem Moment, wo jemand stirbt und Angehörigen mit auf der großen Trauer, mit auch einer Forderung zurückgelassen werden, Wörter ganz selten helfen können. Oder vielleicht erst an Sie, haben Sie das Gefühl, in diesen Momenten können Sie den Angehörigen durch Sprache helfen? Oder ist es nicht ein Dasein und Ritualerfindung, die jenseits von Sprache liegen, die den Angehörigen helfen?
Da gibt es für mich beides. Es gibt einen Moment, wo es wirklich kein Wort braucht, wo man einfach die schwierige Situation muss aushalten, soll aushalten. Und dann gibt es aber auch durch gerade mein praktisches Handeln am Verstorbenen, dass die Angehörigen dürfen teilnehmen am Einbetten, gibt es erklärungswürdige Handlungen, wo ich den Angehörigen erkläre, wo ich ihnen Transparenz reingebe, dass sie Anteil nehmen können, dass sie mithelfen können. Und das ist dann wieder etwas, wo ich als immer wieder sehr dankbar und hilfreich gespiegelt bekomme.
Und was ist Ihr Eindruck, Frau Andrea Weber? Kann Sprache etwas im Moment von Tod?
Ja, ich glaube definitiv, weil also jetzt aus persönlicher Wahrnehmung ist es immer wichtig, auch für die Angehörigen können, darüber zu reden und dass das nicht ignoriert wird. Und dass man einfach das ja, so weitermacht wie bisher. Also zuerst haben die Leute das Bedürfnis, auch mal etwas darüber zu sagen. Oder einfach über Gefühle zu reden. Und darum ist Sprache, also es geht nur über Sprache.
Herr Röfke, wie lange arbeiten Sie schon beim Bestattungs- und Friedhofsamt?
Seit 30 Jahren.
Und haben Sie das Gefühl, in dieser Zeit hat sich das stark verändert, die Form, wie man über Tod redet, oder also auch innerhalb der Familien?
Ich denke, es hat sich eher die Ritualitäten verändert. Die Leute wollen eher in Gemeinschaftsgräber. Es hat sich das Schicksal, wo man reinkommt, wenn ich komme, ist es sehr frisch. Da ist vielfach Stille, Trauer, Tränen, Brüche. Hat sich nicht viel verändert, weil das ist bei uns so. Ich denke, es ist mehr Ritual, die sich verändert haben. Trauerritual, Begleitungsritual, Bestattungsritual. Das ist etwas, wo ich den Eindruck habe, wo sich verändert.
Wir kommen langsam aber sicher jetzt auch zum Ende unserer heutigen Sendung. Heute zum Thema Tod, sowohl Tod als Phänomen, Tod von deiner sprachlichen Seite sich anzunähern und deiner praktischen Seite. Wissen Sie denn, Frau Andrea Weber, gibt es Dinge, die Sie sich noch für Ihren eigenen Tod oder Ihr eigenes Begräbnis wünschen? Das kann sowohl sein, zurückkommt auf das ganze Thema Sprache. Gibt es Sätze, die Sie dann hören möchten, oder gibt es Vorgänge, Handlungen, die Sie möchten, die dann stattfinden?
Also Handlungen, sicher einfach, dass alle zusammenkommen und vielleicht, dass das auch nicht allzu traurig dann abläuft und dass man sich jetzt sprachlich dann wieder Erlebnisse erzählt, die man gehabt hat, aber schöne Erlebnisse, dass das dann alles ein bisschen leichter machen.
Die Frage auch an Sie, Herr Giger, gibt es Dinge, die Sie sich wünschen für Ihr Begräbnis und Ihr Fortgehen von dem Ort, wo wir jetzt sind?
Da habe ich eigentlich nur einen Wunsch, alles andere wissen meine Kinder, meine Familie, sie dürfen das gestalten, wie sie das möchten. Mein einziger Wunsch ist, ich will eingeäschert werden und will meine Asche in der Natur verstreut haben. Und wenn der Wind meine Asche mitnehmen will, kann er das, und wenn er sie liegen lassen, kann sie liegen bleiben. Ich will einfach nicht, dass sie beerdigt wird, dass sie zugedeckt wird.
Und noch als abschließende Frage, was wünschen Sie sich jetzt, das war das Persönliche, was wünschen Sie sich, sagen wir jetzt mal, für die Schweiz, wie sich das, die öffentliche Wahrnehmung verändern soll in 10, 20 Jahren? Was der Weber, wenn Sie sich was wünschen dürften in Bezug auf Todsterben, gäbe es etwas, was Sie sich wünschen würden?
Ja, also dass eben, jetzt bin ich wieder bei der Sterbehilfe, dass das mehr akzeptiert wird, dass die Leute dürfen sterben, wie sie wollen, und nicht müssen im Spital an Maschinen gekettet sein. Und also dass Sterben möglich gemacht wird, sagen wir es so.
Dass jeder entscheiden kann, auch wie er weggeht von dieser Welt. Und was wünschen Sie sich, Herr Giger?
Ich wünschte mir, dass grundsätzlich Menschen sich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandersetzen, auch für sich selber, damit es viel, viel klarer wird, damit es auch viel, viel leichter wird in einer ganz schwierigen Zeit für die Menschen, die zurückbleiben.
Das war der Subkutan-Talk auf Radio Bern-Rabe zum Thema Tod. Ja, liebe Hörer und Hörerinnen, befassen Sie sich doch auch mit Ihrem Tod oder dem Tod als etwas. Wir wissen nicht viel über das Leben, aber wir wissen, dass wir alle sterben werden. Haben Sie den Mut, auch darüber zu reden? Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, alles Gute, auf Wiedersehen.
Subkutan Talk.
Der Zürcher Bestatter Rolf Giger hat sich gewünscht, dass sich mehr Menschen mit dem Thema Tod auseinandersetzen. Das haben wir heute hier in Subkutan Talk getan. Neil Janke hat mit ihm und mit der Sterbehilfe-Expertin Andrea Weber gesprochen. Den heutigen Subkutan Talk findet ihr als Podcast auf www.rabe.ch. Da ist auch unser Nachhörarchiv mit allen Talk- und Magazinsendungen von Subkutan. Die heutige Gesprächssendung hat uns animiert, weiter über den Tod nachzudenken und ihm auch mit Humor zu begegnen. In unserer Magazinsendung am kommenden Mittwoch nehmen wir einen neuen Trend unter die Lupe. Auf Grabsteinen finden sich nämlich seit einiger Zeit QR-Codes. Das sind diese kleinen Vierecke, schwarz-weiß, die man im Handy einscannt. Sie verweisen auf Homepages mit Videos und Bildern der Verstorbenen. In der Sendung vom 15. Mai geht es dann um Operntode, Zombies, Vampire und Kardiologen. Wenn ihr euren Nachfahren etwas Kreatives Persönliches hinterlassen wollt, wenn ihr euch mit einem kreativen Projekt für immer verewigen wollt, dann schaffen wir euch den Anreiz, dieses Werk endlich zu erstellen, mit dem subkutanen Treibhaus nämlich, für das ihr noch bis heute eure Ideen einreichen könnt. Und damit entlasse ich euch ins Wochenende.
Gib's zu, du hast auch eins. Schon ewig hast du eins und denkst, morgen, nächste Woche, nächste Monate, im Sommer habe ich Zeit. Endlich Zeit für mein Projekt. Für das Buch, das ich schreiben will, das Bild, das ich malen will, für das Baumhaus, das ich bauen will. Wir suchen drei kreative Projekte für unser subkutanes Treibhaus. Schreib uns ein Mail und stell uns dein Projekt vor. Wir geben dir eine Struktur und eine Plattform. Wir melden uns regelmässig bei dir. Wir schauen, wie du vorwärts kommst. Wir stellen dein Projekt in unserer Sendung und auf unserer Webseite vor. Schreib uns auf subkutan@rabe.ch. Eingabeschluss für subkutan Treibhaus ist der 3. Mai. Alle Infos gibt es auf www.rabe.ch. Subkutan Treibhaus, die andere Kulturförderung. Rabe.